Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Wie immer grüßen wir herzlich aus unserem Podcaststudio. Bei mir sitzt ein neues Blind Date. Schauen Sie sich an mit großen Augen. Ich darf vorstellen, Alessandra Corti und Tim Kleber. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
Das Allerwichtigste ist ja für uns immer zu wissen, haben wir es geschafft, ein Blind Date zusammenzubekommen? Kennt ihr euch?
Nee.
Nein.
Sehr gut, schon mal erstes Ziel erreicht. Vielleicht, Alessandra, fängst du mal ganz kurz an zu erzählen, was machst du?
Okay. Ich bin Alessandra Corti, ich bin Italienerin und hier in Mainz bin ich Choreografin beruflich, Tänzerin und Tanzpädagogin.
Mhm. Schon mal so als Stichworte. Tim, was machst du?
Ja, ich bin Gründer und Geschäftsführer des Startup-Unternehmens Mentalport GmbH, sitzen in Kaiserslautern und genau, da übernehmen wir alle Aufgaben rund um mentale Gesundheit in Organisationen. Das ist das, was wir den ganzen Tag machen.
Okay, das sind jetzt mal schon mal so erste Stichworte. Dann gibt es ja eine zweite Regel bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, dass ihr euch gegenseitig ein Geschenk mitbringt und dass dieses Geschenk dann das, was ihr eben mal so stichwortartig beschrieben habt, dass das ein bisschen über euch mehr erzählt. Vielleicht, Alessandra, magst du mal dein Geschenk übergeben?
Ah, yes.
Oh, wow. Schwer.
Ja, den Form verrat schon ein bisschen, was drinnen wahrscheinlich ist. Ich habe dir ein italienisches Wein mitgebracht. Hat nicht viel eigentlich mit meiner beruflichen Geschichte zu tun, aber hat irgendwie viel mit mir zu tun. Das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsweine. Ist ein rotes Wein. Sehr, wir sagen corposo, so hat den Wort Körper drinne. Mhm. Es ist ein schweres rotes Wein, so gut für Winter.
Du kannst richtig auspacken.
Ich darf aufpacken. Ah, schön.
Ja, genau. Spannend. Du darfst ruhig, das dürfen wir hören. Das warten wir mal ab, bis das Geraschel quasi, dann siehst du es. Für welches Lebensgefühl, also warum hast du es noch mitgebracht? Was steht dahinter, wenn die Antwort gleich, wenn die Flasche ausgepackt ist? Und vielleicht musst du noch sagen, wie der heißt, weil bestimmt sind alle interessiert, was eine Italienerin für einen Wein empfiehlt. Okay, obwohl das in Rheinland-Pfalz.
Gut verpackt.
Ja, das ist eine Barbera d'Asti. Das ist ein Wein aus Piemonte. Das ist die Region, woher ich komme. Auch eine Weinregion, so wie hier. Die, würde ich sagen, mehr so Richtung rote Weine. Genau. Und ja, wenn du dort geboren bist du irgendwie sehr verbunden mit dem Land und gleichzeitig mit Wein, also Weinberge und das ist etwas, die, also mindestens in meiner Familie, okay, ich rede jetzt nur für mich, aber wir wurden alle sehr früh, sag mal, eingeschult, oder? Also man lernt es
an den Wein rangeführt. So wie in der Pfalz.
Aber ja, man lernt sehr früh beim Familientreffen, rausessen, also gute Wein zu erkennen. Also wird man so schon ein bisschen verwöhnt und ja, man lernt sehr früh so, ach, das ist mein Lieblingswein, dass man sucht die besondere Kantina, wo man den Wein kauft und es ist schon so ein Hobby, auf jeden Fall eine Leidenschaft.
Da schließt sich ja dann, oder automatisch ist die Frage im Raum, du bist ja dann nach Mainz irgendwann gekommen, kannst ja mal sagen, warum und was hat dich hier gehalten, was ist auch so gut hier in dieser Region, wo du so von Italien schwärmst?
Also tatsächlich mein Beruf. Ich bin, also die Station so vor Mainz waren auch in Deutschland. Ich bin in Mainz in 2014 gekommen und war ich Tänzerin am Staatstheater. wo ich getanzt habe bis 2021. Und vorher war ich in Oldenburg auch am Staatstheater engagiert und vorher in Bremen, am Theater in Bremen.
Und was findest du so gut hier?
Viele Sachen, deswegen überlege ich gerade. Aber den Klima, weil ich genau so aus Norden, also Bremen, ja, Oldenburg, es regnet viel weniger auf jeden Fall. Die Landschaft finde ich natürlich hügelig viel näher an mir. So mag ich lieber als die flache Land. Und habe ich auch Glück gehabt. Ich meine, die Menschen, die ich hier getroffen haben, sind mir sehr, sehr nah und bin ich auch sehr verbunden. Also würde ich sagen, mehr als die Stadt. Nach einer Weile, wenn man reist und Stadtwechsel und so. Ich will nicht sagen, dass es egal, wo du bist. Aber ich glaube, die Menschen werden wichtiger als der Ort. Mhm.
Tim, was hast du mitgebracht?
Ja, also ganz herzlichen Dank erstmal für den Wein. Das mögen wir als Pfälzer ja besonders. Eine sehr schöne Geschichte. Ich habe mitgebracht insbesondere Räucherstäbchen. Das ist etwas, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Ich würde gerne einmal rüberreichen. Aber auch nicht nur das. Vielleicht gleich noch kurz zu den Räucherstäbchen. Ich denke, passend zur Jahreszeit sind klassische Pfälzerplätzchen, wie wir in Kaiserslautern pflegen zu sagen. Ganz praktisch und passend. Und dachte ich, können wir nichts mit falsch machen. Insbesondere die Räucherstäbchen ist natürlich auch etwas, was so einen bewussten, achtsamen Moment auch immer ermöglicht. Im Patchouli-Geruch, so etwas, was ich persönlich so bevorzuge, oder wenn mich jemand fragt, würde ich die empfehlen. Mhm. Insofern, genau, ist das auch etwas, was rein thematisch ja uns hilft, gerade in dunklen Jahreszeiten, wenn, sage ich mal, auch eher so vielleicht eine depressive Episode ansteht oder wenn Ängste aufkommen, ja, da zeigt auch Patchouli immer wieder eine gute Wirkung, eine gute Indikation. Mhm. Insofern mag ich auch den Geruch sehr, sehr gerne und denke, es ist wichtig auch, wenn die Welt so sehr, sehr schnell ist, dass wir auch im Alltag dann immer wieder auch achtsame Momente mit einbauen und insofern, genau, eine Packung Räucherstäbchen.
Vielen Dank.
Als Symbol für mentale Gesundheit. Kannst du mal ein bisschen von deinem Unternehmen erzählen? Was macht ihr?
Ja, natürlich sehr gerne. Also Mentalport im Endeffekt übernimmt für Organisationen das Thema mentale Gesundheit. Das heißt, wir übernehmen alle Aufgaben, die anfallen. Das fängt bei allem an, was auch gesetzlich verpflichtend ist und halt wirklich viel Mehrwert stiftet. Das heißt, die psychische Gefährdungsbeurteilung ist etwas, was wir umsetzen. Die bringt in der Regel viele Schwierigkeiten mit sich, weil es darum geht zu erfassen, wie ist denn eigentlich ja die Arbeitsplatzgesundheit im Endeffekt gestellt. Das heißt, welche Faktoren gibt es, die eine mögliche oder potenzielle vielleicht auch eine Gefährdung sind für die psychische Gesundheit. Die erfassen wir und da implementieren wir passende Arbeitsschutzmaßnahmen zu auf allen Ebenen, begleiten Mitarbeitende mit individuellen Maßnahmen und aber auch mit einem Coaching-Ansatz. Da haben wir auch eine eigene Coaching-App dazu und auch eine große Anzahl an menschlichen Coaches, die da nahtlos mit eingebunden sind und begleiten auch Führungskräfte damit weiter und auch das Unternehmen generell mit weiteren Assessments und weiteren Analysen und Insights und genau, stellen hier alle Mittel und Tools zur Verfügung, die wir brauchen, um wirklich das Thema Mental Wellbeing in den Arbeitsplatz zu bringen und hier auch tatsächlich einen wirklichen Mehrwert zu bringen. Also nicht nur irgendwie Wellbeing-Washing zu machen, sodass wir sagen, wir haben was gemacht, sondern dass wir wirklich auch ja die Messgrundlage haben, dass wir sehen, was ist denn eigentlich unser Impact. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir das auch immer zurückspielen auf den Business Case des Unternehmens. Und von daher, genau, ist das grundsätzlich das, was wir tun mit unserer Infrastruktur.
Was ist das Innovative, das Digitale oder überhaupt das Thema oder beides zusammen?
Ja, schöne Vorlage natürlich. An so ein Stück weit kommt die Innovation aus der technischen Anonymität. Das ist extrem komplex tatsächlich. Das meint, dass wir auch tatsächlich technisch nicht rückverfolgbar sind. Das heißt, jede Person kann sich wirklich frei öffnen. Das ist einer der größten Erfolgsfaktoren. Darüber hinaus geht es natürlich noch über die Individualisierung im Coaching hinaus. Das heißt, wir sind eigentlich in erster Linie ein KI-Unternehmen. Das heißt, wir haben hier sehr viele KI-Applikationen, die wir auch selbst entwickeln. Und insofern können wir hier auch die Arbeit eines menschlichen Coaches replizieren. Das hilft uns sehr, auch Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht offen sind, mit einem Mensch, mit einer anderen Person über ihre Gefühle zu sprechen. Und im Endeffekt ja auch die Prozessinnovation in der GBU Psyche, wie wir die umsetzen, wie wir die auch wirklich zugänglich machen. Das heißt, dauert bei uns nur ca. 15 Minuten mit integrierter Arbeitssituationsanalyse. Das heißt also, es ist ein Fragebogen und ein Workshop und das Ganze integriert in einem Tool. Das heißt, ja, die gesamte Infrastruktur für sich, ja, die ja vorne anfängt mit dem Assessment und da hinten hinaus auch weitergeht mit den intensiven Datenanalysen, die da passieren, wo verschiedene Modelle mit reinspielen. Da hängt sehr viel dran und auch schon lange Arbeit.
Welche Bedeutung spielt mentale Gesundheit für eine Tänzerin? Mhm. Ist es der Körper? Also wer bringt die Performance?
Hat eine sehr große Bedeutung. Es ist sehr, sehr spannend zu hören. Das ist auch in die letzten Jahre, es ist eine zugestiegene Thema in so zum Beispiel in eine Kompanie, wie wo ich gearbeitet habe, aber auch im Theater, aber auch in die Education. So, ich unterrichte in einer Hochschule und da ist auch sehr viel Aufmerksamkeit an die mentale Gesundheit der Studenten, Studentinnen. Und man ist sehr, wie kann man sagen, ist man sehr vernetzt und gut vorbereitet, für was ist zum Beispiel Physiotherapie, Ärzte, Rehabilitationszentrum, Osteopathen, aber selten, man weiß genau, wohin sollte ich jetzt mich wenden, um jemanden zu finden, der uns auch psychologisch Unterstützung gibt, außer die ganz traditionelle, man sucht einen Psychologe, einen Psychotherapeut und man hofft auf einen Platz. Aber ja, es ist, ich merke auch, es ist immer noch ein Thema von, okay, wie reagieren wir das? Der Problem ist da, ist groß, aber die Ressource, die Leute sind noch nicht bereit zu reagieren. Mhm. Und deswegen, ja, interessiert mich sehr, ich möchte gerne wissen, ob ich richtig verstanden habe, was du entwickelst, es ist etwas, die, also der Schritt vor, so die Leute zu treffen oder du triffst auch die Menschen, also du hast wirklich einen Kontakt mit die Leute, die diese Service, diese
also es
Beratung,
ist quasi ein Präventionstool diese, genau. Und ein Bearbeitung, also wenn dann es zur Krise gekommen ist, seid ihr dann auch da, so?
Ja, also ja. Genau, das ist so. Das heißt, wir fangen natürlich an mit der Prävention, sind aber auch ja die Unterstützung, die es braucht, ja, und das Ganze möglichst niedrigschwellig, wenn es eben schon ja zu einer Problemstellung gekommen ist. Das heißt, ja genau, wir stellen da eigentlich den kompletten Kreislauf dar, bis zum Thema, bis es eben klinisch relevant wird. Das heißt, Mentalport ist ein nicht medizinisches Produkt, also kein Medizinprodukt. Ansonsten dürften wir nicht wirklich anonym sein. Das heißt, dann muss man auch immer wissen, wer ist denn eigentlich der Patient, wenn man ein Medizinprodukt ist und auch eine medizinische Indikation hat in der Behandlung. Das heißt, wir machen da genau einen Cut und prüfen das auch parallel ja mit einem weiteren Algorithmus, der dahinter liegt. Und wenn es dann zur klinischen Relevanz kommt, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit leiten wir da auch die Schritte ein, zu vernetzen, weiter zu gehen in die nächsten Schritten. Da haben wir auch einen eigenen Therapeutenpool, können da auch ein bisschen schneller vielleicht als wenn man so sich selbst auf die Suche macht, in die psychotherapeutische Behandlung, ja, mit hineinhelfen. Aber grundsätzlich sind wir ein präventives Produkt, genau. Das heißt, das, was wir an Begleitung tun, ist eben Coaching, aber auch psychologische Beratung. Das heißt eben Hilfe zur, ja, eigene Zielerreichung oder eben Hilfe in ja, wirklichen Problemsituationen, aber eben nicht medizinisch.
Und das, was Alessandra eben beschrieben hat, fand ich ganz schön, dieses wir wissen, was wir am Körper tun müssen, also oder ja. Ne, wie wir intervenieren müssen, wenn irgendwie Arm gebrochen, sage ich jetzt mal. Aber dieses, ich weiß eigentlich nicht, oder ich weiß nicht, was ich tun muss bei mentaler Gesundheit. Wie siehst du das, wenn du auf Unternehmen schaust? Und gleich anschließend auch die Frage, was hat das wirklich mit Wirtschaft zu tun? Was sind die, du musst wahrscheinlich ja auch oft pitchen, was sind die Zahlen, wenn dann Menschen lange erkrankt sind?
Ja, also im Endeffekt ist es tatsächlich so, wir gehen sehr, sehr schnell auch zum Arzt, wenn wir merken, es tut irgendwo weh. Aber wenn es wirklich, sage ich mal, ja, eine psychische Problemstellung ist, dann haben wir eine sehr große Reaktanz, die ja insgesamt recht hoch ist. Also das heißt, wir sehen, dass bei jüngeren Menschen natürlich das Problemverständnis hoch ist. Gleichzeitig sehen wir auch immer wieder so eine Erscheinung, dass viele auch gar nicht sich trauen, Hilfe zu suchen, weil sie Angst zum einen vor Stigmatisierung, aber auch vor Nachteilen in der Zukunft haben. Zum Beispiel, ja, ist ein Thema auf jeden Fall, wenn wir uns therapeutische Behandlungen suchen, dass wir das ja künftig immer wieder angeben müssen, dass es in der Krankenakte steht und dass es vielleicht auch beruflich Nachteile haben kann, unter bestimmten Umständen, das merken wir schon. Und deswegen ist es auch für uns ein Riesenanspruch, dass wir diese Anonymität eben gewährleisten können, dass wir anonym, schnell, niedrigschwellige Hilfe erhalten können, wenn es denn eben soweit ist. Das ist so mit der die größte Motivation gewesen, dass wir wirklich mentale Gesundheit in den Alltag hineinbringen. Und insofern, ja, ist es auch eben genau das Ziel, ja, hier auch diese Prävalenz da eben auszunutzen. Gleichzeitig für Organisationen ist es wirklich ein wirtschaftliches Thema und das ist eben der wichtige Punkt, dass wir tatsächlich verstehen sollten als Organisation, was eben die wirtschaftlichen Auswirkungen sind. Wir sind im Moment bei 9.000 Euro, die wir verlieren, branchenübergreifend in Deutschland pro Mitarbeiter und zwar jährlich, wenn wir nichts tun. Das ist sozusagen der blinde, der unsichtbare Verlust, der eben nicht im Jahresabschluss steht. Das heißt, da muss man eben ganz genau hingucken und das ist eben der wichtige Punkt, auf den ich immer aufmerksam mache. Ja, die Kosten, die wir verlieren, vornehmlich durch das Thema Absentismus, also ich bin weg von der Arbeit, aber auch das Thema Präsentismus, das hat eine 2,5- bis 3-fach so große Auswirkung, wie eben ja krank, also weg zu sein. Das heißt, nicht wirklich fit zu sein bei der Arbeit, aber trotzdem präsent. Das ist tatsächlich mit der größte Produktivitätskiller, ein Performancekiller und zieht auch ganz weitere Kreise noch mit hinein. Aber um es kurz zu machen, ist der dritte große Faktor noch das Stichwort Fluktuation und gibt es noch ein paar weitere Faktoren dahinter und all die zusammen führen wirklich zu einem großen wirtschaftlichen Verlust. Das heißt, für uns ist der wichtigste Punkt, dass wir tatsächlich den Business Case für die Organisation klar machen, von Tag 1 an mitdenken, weil es geht für uns darum, dass wir es strategisch implementieren wollen. Wenn die Organisationsführung da nicht versteht, okay, das ist ein strategisches Thema, was uns sehr, sehr viel ja an Ressourcen, an Geld auch kostet, dann ist es etwas, was wir häufig sehen, dass irgendetwas eingeführt wird, ja, eine Art Stresskurs oder ein einmaliger Stressworkshop und dann denken wir, das Thema ist fertig und dann haben wir etwas gemacht, was wir immer Wellbeing-Washing nennen und am Ende keinen Impact hat. Ja, und das ist im Endeffekt der wichtigste Punkt, auf den wir eingehen und insofern, ja, ist eigentlich schon mal im Vorgespräch ja schon gehabt, mentale Gesundheit aktuell der dritthäufigste Grund, warum wir ja Ausfälle haben, ja, dabei haben wir aber im Schnitt knapp 36 Tage Ausfall, ja, pro Person. Das heißt, es ist der ja längste Ausfall über alle Krankheitsbilder hinweg. Ja, und das heißt, ja, es ist der größte unsichtbare Kostenfaktor in Organisationen.
Wenn du die kurze Geschichte bisher von Alessandra gehört hast, was interessiert dich?
Ja, absolut. Finde ich das sehr faszinierend. Ich war auch schon ein paar Mal im Staatstheater in Mainz zu Gast. Da weiß ich jetzt nicht, schon ein paar Jahre her, ob wir uns da mal gesehen haben. Aber mich natürlich interessiert ganz besonders, wie es dazu kam, ja, überhaupt dann nach Mainz zu kommen oder generell, wo vielleicht auch die Leidenschaft da drin eben fußt, eben ja dieses Engagement einzugehen.
Ja, das hat so angefangen, als ich ein Kind war. Also es hat angefangen wirklich so mit Ausbildung, wie viele Mädchen anfangen mit Ballett. Und bei mir hat es weitergegangen, so in die Jahren. Und habe ich meine Ausbildung in Italia fertig bekommen. Und in Torino und in Milano, also Torino war mehr so ballettorientiert und dann habe ich gewechselt in Milano mehr in eine zeitgenössische, mehr vielleicht auch theatralische Richtung. Und nach meinem Diplom in Milano habe ich eine Choreografin kennengelernt aus Deutschland, Susanne Linke, eine sehr berühmte deutsche Choreografin und Performerin. Sie hat mir erzählt, ich kenne einen Choreograf in Bremen, er sucht gerade Tänzer, ich denke, du solltest da hingehen und dich vorstellen, so einen Vortanz, so eine Audition zu machen. Und in dem Moment, ich war so ein bisschen, ja, aber eigentlich habe ich keinen Bock mehr mit Tanzen, möchte ich gerne mehr so Richtung Schauspiel gehen. Okay, gut, und ich hatte meinen Freund in Milan, also alle lief sehr gut und gemütlich. Und dann dachte ich so, okay, aber ich gehe dahin. Es war die eine Vortanz, die Audition war in Düsseldorf, ein Tanzhaus, und habe ich diese Vortanz gemacht, und dann man geht nach Hause, man bekommt die Antwort nie direkt danach normalerweise. Dann war ich nach Hause und dachte so, ach, klappt sowieso nicht, das ist sowieso so remote, ne, die Idee und so. Und dann kam tatsächlich der Anruf und die Einladung. Und am Anfang, mein Vertrag in Bremen war für 8 Monate, glaube, und dann, also seitdem bin ich hier, und ich bin von ein Engagement zu den anderen gegangen. Das ist die genauso. Immer ein bisschen mit dieser Sehnsucht von Italien, so dass man glaubt nicht, dass man so früh, ich bin mit, wie alt war ich, 22 erstmal so hier gekommen, und man denkt, okay, ich bleib hier ein paar Jahren, aber ich fahre mal zurück, ne, ganz klar. Und dann irgendwann man merkt, nee, weil auch ganz stark in Italien wurde ich diese Job an diesem Niveau mit diesen Konditionen nicht machen können, muss man auch sagen. Also dass die Theaterstruktur, so wie hier in Deutschland gibt, es ist sehr selten. Und natürlich es gibt immer Pro und Cons, aber es ist sehr stabil und es ist ein Job. Du kannst damit leben, du kannst dein Leben machen, du kannst in dich selbst investieren, du kannst wachsen. Es ist so alle Sachen, die wahrscheinlich für viele ganz normal sind, für viele Jobs und Branche, aber als Italienerin in Italien, als Tänzerin oder Choreografin, ist nicht so einfach. Es ist ein großer Kampf, um auch wirklich die Leute zu überzeugen, that's my job, das ist, was ich mache, ist kein Hobby oder so. Und ja, deswegen dann, man will auch solche Gespräche nicht mehr führen. Ich will mich nicht mehr rechtfertigen oder erklären. Deswegen, man bleibt auch, wo eigentlich alles in Ordnung ist und wo ich eigentlich in Ruhe arbeiten kann und genau, weiter wachsen kann. Und tatsächlich, hier war die Möglichkeit. Und und warum Mainz? Weil ich als in Oldenburg war, da habe ich 6,5 Jahre getanzt. Und da, wie oft im Theater passiert, der Generalintendant er bleibt so Verträgen so 5 Jahren oder 6 Jahren so in die Richtung, ne? So, und irgendwann gehen die Intendanten weg, und die bringen, oder alle künstlerische Verträge sind erstmal wieder offen. So, entweder gehst du mit dem Neuintendant in den neue Theater, oder du kannst dich ein neues Job suchen. Ja, also das ist nur für die künstlerischen Verträge. So Tänzer, Schauspieler, Sänger, Dramaturgen. Genau, und sind die Leute, die eigentlich verbunden sind mit ein Intendant und ihre oder seine Vision. Und wir haben so den Glück gehabt damals in Oldenburg, dass der Intendant Markus Müller, ist der auch heutige Intendant hier in Mainz, uns gefragt hat. Die ganze Kompanie hat uns eingeladen, und wir hatten die freie Wahl zu sagen, ja, komme ich oder gehe ich woanders. Das ist ein riesen Luxus und so. Das war wirklich toll, dass wir auch alle als Kompanie eingeladen wurden. Es war richtig hat sie sich sehr richtig angefühlt. Und dann wirklich meistens von uns sind hier gekommen. Und ja, sind wir wirklich so gewandert vom Norden nach Süden. Und sind wir hier in Mainz gelandet. Und genau, und dann Hier ist auch meine zweite Tochter geboren. Meine erste Tochter ist in Bremen geboren, meine zweite hier in Mainz. Und auch wenn ich jetzt freiberufliche Choreografin und Tänzerin bin, bleibe ich trotzdem in Mainz. Und genau, von hier reise ich.
Ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Anschlussfragen, aber ich wollte... Es war ja schon so ein bisschen, wie wird man Tänzerin? Und bei dir habe ich eben auch gerade nochmal gedacht, du hast ja Maschinenbau erst studiert, dann noch Psychologie. Wie kommt man auf so eine Idee, eine solche Firma zu gründen, die ja sehr viel auch damit zu tun, genauso wie bei dir mit Tanzleidenschaft, auch mit so einer Leidenschaft und Überzeugung, dass ich fest überzeugt bin, dass mentale Gesundheit in den Fokus rücken sollte?
Ja, ich glaube auch Leidenschaft ist hier das Stichwort tatsächlich, weil ansonsten ja ist der Weg sehr, 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 sehr steinig und wenn da keine Leidenschaft dahinter wäre, würde man etwas anderes tun vermutlich. Also im Endeffekt beginnt meine Geschichte auch schon mit knapp 13, 14. Da habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung auch durch eigene Probleme angefangen. Damals war ich äußerst ambitioniert als Fußballer, aber sag ich mal, ging nicht so wirklich das umzusetzen in die Praxis. Das heißt, das, was wirklich mental bei mir schwach war, habe ich da gemerkt, musste wirklich was tun. Und insofern kam ich schon dazu, und so hat sich dann recht schnell durch die Persönlichkeitsentwicklung da meine Faszination für die menschliche Psyche entwickelt. Gleichzeitig war ich schon immer technisch fasziniert und insofern habe ich zunächst mal den technischen Weg bei der Bundeswehr als Ingenieur gewählt, habe dann recht schnell, das war schon im dritten Maschinenbausemester, was ja ein duales Studium ist bei der Bundeswehr, dann noch angefangen Wirtschaftspsychologie zu studieren, einfach weil ich sehr, sehr schnell wusste, dass ich eher am Herzen jemand bin, der etwas aufbauen möchte und das Ganze in meinem Herzensthema. Und insofern war auch der Kompromiss Wirtschaftspsychologie, einfach um den BWL-Background als Unternehmer da noch mit reinzubekommen, was soweit sehr gut geklappt hat bis hierhin. Und insofern war eigentlich die Idee dafür, recht am Anfang des Studiums, wo ich selbst in einer depressiven Episode gemerkt habe, okay, hier fallen ja wirklich ungefähr 60% aus dem Studium, die allermeisten nicht, weil sie vielleicht gar nicht die Fähigkeiten hätten, sondern weil sie mit der Belastung nicht klarkommen. Und insofern war klar, als ich geguckt habe, was könnte ich denn jetzt eigentlich selbst nutzen, wenn ich nicht vielleicht schon sehr, sehr viele Tools jetzt zufällig, weil meine Geschichte eben so war, schon an der Hand hätte. Da hätte es gar nichts gegeben. Insofern war klar, wir müssen da etwas tun. Mentale Gesundheit ist nicht alltagstauglich. Und das war die Idee von Tag 1. Das ist immer noch die Vision. Am Anfang war die Vision eher, das für Individualpersonen zu machen, also für Einzelpersonen. Mittlerweile, also sehr lange schon, haben wir das ganze Thema dahin geschwenkt, wo wir noch eine größere Auswirkung haben können, und zwar auf organisationaler Ebene. Und insofern hat es angefangen damit.
Mhm, super spannend. Vor allem habe ich gedacht, weil du angefangen hast mit dem, als du Fußballer warst und dir hat ein Stück quasi auf mentaler Ebene, also dass du gar nicht die körperlichen Fähigkeiten, sondern eher die mentalen meintest. Und das führt mich ja wieder zu Tänzer, sind auch Sportler. Und man denkt, das ist dann auch nicht nur die Körperarbeit, sondern die Psyche. Was würdest du sagen, wenn du auch wiederum auf Unternehmen und auf Sportler und Sportlerinnen schaust, wie viel Anteil hat das am Erfolg? Jetzt mal unabhängig von psychischen Erkrankungen, aber dieses, komme ich in eine depressive Episode, bin ich dann schon in der Krankheitsebene?
Ja, hängt ein bisschen von der Ausbildung ab.
Also wie viel, was würdest du sagen, was würde mal unabhängig von einer Erkrankung noch möglich sein, wenn wir diese Tools, die du kennst, anwenden oder vielleicht auch bezogen auf Alessandra? Und das wäre nämlich die Frage, die ich vorhin noch im Kopf hatte mit, dann bist du Choreografin und dann hast du ja die Menschen vor dir stehen, die du inspirieren musst und bringen musst, deine Ideen umzusetzen. Was ist der Körper und was ist der Geist quasi? Also vielleicht erstmal an dich die Frage, was steckt da drin an Potenzial?
Also um wirklich unser maximales Potenzial abzurufen, muss natürlich alles im Einklang sein. Deswegen ist auch die allgemeine Gesundheitsdefinition nach der WHO eben, dass es die körperliche und die geistige, aber auch das soziale Wohlergehen umfasst. Das heißt, es ist alles wirklich etwas, was in Balance sein muss oder sollte tatsächlich, um auch wirklich das Maximum an Potenzial abzurufen. Bei deiner Geschichte beispielsweise stelle ich mir das auch wirklich belastend vor, da vielleicht nicht immer vorplanen zu können, weil wir vielleicht nur 8 Monate Vertrag haben. Das ist ja sicherlich auch etwas, was als Belastung immer noch im Hinterkopf ist und natürlich mitverarbeitet werden muss. Ja, das heißt, wir brauchen natürlich auch Coping-Strategien. Und insofern ist tatsächlich die Psyche immer das Fundament für alles, was wir körperlich auch leisten. Wir haben auch Profisportler, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch die auch zum Teil bei uns investiert sind. Und da merkt man natürlich auch, die psychische Gesundheit ist das Rückgrat. Und wir merken natürlich auch, was sie selbst gesehen haben in ihren Karrieren, oder was ich vielleicht auch referenzieren kann aus meiner sportlichen Karriere, die nicht professionell war, aber im Endeffekt, was passiert, wenn eben die Psyche nicht, sage ich mal, im Balance ist, dann ist auch das, was körperlich bei rumkommt, auch nicht im Balance. Es führt vielleicht dazu, dass wir teilweise irgendwie funktionieren, dann aber auch nicht nachhaltig und irgendwann dann kommt dann ein Loch entsprechend. Das heißt, wenn wir nicht im Balance sind, kommt irgendwann auf jeden Fall die Quittung, ja.
Und an dich hatte ich ja schon so adressiert, dieser Switch von Tänzerin zu Choreografin. Kannst du davon nochmal erzählen? Und ich habe mich, wie gesagt, auch wirklich gefragt, dann hast du diese Vision im Kopf und dann sind ja die Tänzer und Tänzerinnen, was sind die dann für dich? Also die müssen ja irgendwie es umsetzen und sind dann Instrumente? Ich weiß nicht, Instrumente finde ich nämlich eigentlich kein schönes Wort. Was sind die dann für deine Vision?
Ich kollaboriere sehr gerne mit Tänzer, auf jeden Fall. Und ich, als ich auch Tänzerin war oder jetzt passiert weniger, aber als wenn ich in der Rolle bin, mache ich sehr gerne, mich selbst auch zu sehen als mitwirkende Kollaborateur. Und so sagt man auf jeden Fall, wenn man Tanz studiert, erlebt, es ist ganz klar, das wird immer so promoviert als, es gibt ein Genie, der die Choreografen und das ist, ne? Aber eigentlich ist es eine Gruppenarbeit, es ist eine wahnsinnige Teamarbeit. Und das ist die Tänzer, Choreograf, Assistenten, Dramaturgen, die ganze Programmers, das ist wirklich, das ist wirklich nicht ein Mensch. Also sie als Choreograf, also ich als Choreografin bringe ich eine Idee, ich initiiere ein Prozess, ne? Und dann rolle ich mit alle anderen. Ich vorbereite mich am besten, wie ich kann, um den guten Anfang zu geben an alle. Aber dann erwarte ich auch, dass die Tänzer, die Schauspieler, mit wem ich arbeite, auch mir etwas zurückgeben oder beziehungsweise an das Stück etwas zurückgeben. So, man arbeitet alle rum um ein Ziel. So, dass ich habe nur eine Rolle in diesem Prozess. Mhm. Das finde ich absolut. Und zurück zu unserem Thema zu gehen, aber stimmte das, habe ich tatsächlich die Position oft zum Beobachten, wie die Stimmung ist und die ganze so, wenn wir zurück an Psychologie kommen, wirklich so, weil wir mit wahnsinnig viel Emotionen und jeden Tag stundenlang arbeiten. Es geht nur um Emotionen, um Körper, um Nähen, um sich selbst vor dem Spiegel zu setzen, aber vor viele Augen, deine eigene Augen. Und muss man schon gucken, dass alles gesund bleibt in der Sinne, also gesund in der Körper, aber auch in der Psyche, absolut, weil kann sehr schnell auch kippen und dann wollen wir auch nicht. Das haben wir lange erlebt, besonders im Tanz, im Theater, Machspiele, also ganz grausame Sachen, die wir wirklich jetzt eine große Aufmerksamkeit haben und versuchen, die wirklich zu verhindern. Auch dank Psychologen, Coacher, die wirklich so die Kommunikation auch sehr offen. Das ist die Kommunikation zwischen die Gruppe, die Teilnehmer und die Leading-Figuren, so der Direktor, Choreografen, so. Und ich als persönliche Erfahrung habe ich gemacht, dass wirklich, wenn ein Coach so reingekommen ist in die Kompanie, ab dem Moment viele Sachen sind viel smoother so gelaufen. Wir haben angefangen zu lernen, wie man kommuniziert, ohne große Dramas. Und ja, es war wirklich
Kommunizieren ohne Drama ist ganz schön.
Ja, das ist sehr wichtig. Und ja, wie du sagst, wird man effizienter auch. Und es ist nicht so viel Energie, die man weggibt für Diskussionen, Ärger, sich unverstanden fühlen, ungesehen sein. Und es ist unglaublich wichtig, das zu lernen. Und ich als Choreografin freue mich, wenn ich Tänzer oder Schauspieler haben, die diese Fähigkeiten haben. Super welcome, weil das hilft mir, hilft die Gruppe. Das sind wichtige Fähigkeiten, die schon in die Ausbildung eigentlich lernen sollte. So Kommunikation, Self-Care, ja.
Was hast du gedacht, wenn du das so hörst?
Ja, es ist ein wunderbares Beispiel, wie eben, ja, Gesundheit, psychische Gesundheit in Organisationen, ja, umgesetzt werden kann. Ja, das ist das, was wir immer sehen. So läuft es prinzipiell immer. Das heißt, in der Arbeitspsychologie wissen wir, es ist besonders wichtig, dass wir eben diese Klarheit schaffen. Das hast du jetzt zum Beispiel der Kommunikation genannt, aber auch die Rollen. Das hast du teilweise auch mitschwingen lassen, dass die Rollenklarheit gegeben ist im Sinne von Choreografin. Vielleicht auch darüber hinaus, Intendant, die einzelnen Tänzer in ihrer Rolle, brauchen die Klarheit für sich, was die einzelnen Erwartungen sind, was die Rollen sind. Und das können wir auch über alle Branchen hinweg, ja, tatsächlich in den Arbeitsalltag mit reinbringen. Das ist etwas, was wir immer versuchen, natürlich mit zu schaffen. Und das zeigt natürlich auch, wie der Coaching-Ansatz hier tatsächlich sehr, sehr niedrigschwellig, ja, seine Wirkung entfaltet, mit eben genau den Zielen zu schaffen, ja, Klarheit vor allem in allen Ebenen. Und insofern, ja, sehen wir, mentale Gesundheit in Organisationen ist tatsächlich überall mit der gleichen Psychologie versehen.
Das ist ja ein Innovationspodcast. Welche Rolle spielt dein Thema, Tim, für Innovationen, Entstehen von Innovationen und Unternehmen?
Also das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und zwar, wenn wir sehen, was die Auswirkungen sind von dem, was wir bieten, dann können wir das natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen und anhand verschiedener Parameter quantifizieren. Natürlich so Dinge wie Absentismus, Lohnfortzahlungskosten, Reduktion. Aber um nicht alle aufzuzählen, ein wichtiger Faktor ist die psychologische Sicherheit. Das ist sozusagen das von den Einzelpersonen empfundene Risiko, was ich zwischenmenschlich eingehen kann. Ja, das heißt also, fühle ich mich bereit, beispielsweise eine Idee im Raum in einem Meeting zu äußern oder eben nicht? Ja, ist es für mich ein wahrgenommenes Risiko, das zu tun, dass ich Nachteile habe? Dann hätten wir keine Sicherheit, aber im Endeffekt ist es das Ziel natürlich, psychologische Sicherheit zu erreichen. Und wir sehen, dass die Innovationsfähigkeit in einer Organisation maßgeblich, und zwar zum allerhöchsten Maße, von der psychologischen Sicherheit in der Organisation abhängt, die wir eben auch genau durch die genannte Klarheit beispielsweise schaffen können, durch eine klare Kommunikation auch, ja, und auch vor allem durch das Thema Wertschätzung. Und das sehen wir beispielsweise, das bekannteste Projekt ist das Google Aristotle Project, die im Endeffekt untersucht haben, was führt denn dazu, dass Teams erfolgreicher sind. Und das Thema psychologische Sicherheit ist hier eines von den 5 maßgeblichen Faktoren, die eben auch genau die Innovationsfähigkeit eines Teams bedingen. Ja, das heißt insofern, auch hier wiederum, ja, ist eben die Psychologie dahinter, die Balance, die psychische Gesundheit, auch das Fundament, ja, für die zukünftige Wertschöpfung und das, ja, die gesamte Organisation in ihrem Potenzial. Ich meine, das sehen wir auch wiederum, das als abschließende Statistik, dass McKinsey gefunden hat, dass gesunde Organisationen, eine Organisation, die zum Beispiel psychische Sicherheit oder psychologische Sicherheit bieten kann, eine ungesunde Organisation mit dreifacher Wahrscheinlichkeit übertrifft in allen relevanten Business Outcomes, also auch in der Innovationsfähigkeit. Um ein Beispiel für die Betriebswirte zu machen, eine gesunde Organisation im Vergleich zur ungesunden Organisation hat bereits innerhalb von 12 Monaten ganze 18% Steigerungen im Betriebsergebnis, ja, zu vermelden. Also das heißt, einen 18% höheren EBITDA können gesunde Organisationen schon erreichen.
Und was ist deine Erfahrung? Wo stehen wir in Deutschland? Wie gut sind wir denn in psychologischer Sicherheit geben?
Fairerweise haben wir sicherlich noch Verbesserungsbedarf. Das heißt, ja, da sind wir sicherlich noch am Anfang der Entwicklung. Wir sehen, dass da sich etwas tut. Es tut sich sicherlich für meinen Geschmack noch wesentlich zu langsam, aber es gibt sicherlich Verbesserungsbedarf, ja, das merken wir deutlich.
Und letzte Frage an dich, Alessandra, wenn wir über Innovationspotenzial oder Innovationskraft sprechen, dann steht ja manchmal Kunst und Theater so neben Wirtschaft. So, du hast zwar gesagt, wir haben hier sehr gute Strukturen in Deutschland, aber es ist so, das macht man nach der Arbeit irgendwie und vielleicht aber auch gar nicht. Was würdest du sagen, was steckt in dem, was ihr tut, was du tust, um Menschen innovativ werden zu lassen, sein zu lassen, Kraft zu geben?
Sehr gute Frage. So sehr spontan aus dem Bauch würde ich sagen, die Kunst ist da, um um den Gehirn wach zu behalten und einen Zustand zu geben, damit die Leute dann das machen können, was die machen sollten. Ich glaube nicht, dass Kunst per se ist ein Motor oder ein ich glaube nicht, dass Kunst per se eine Innovation startet. Ich glaube, Kunst ist da um eine Reflexion, ne? So, und ich denke, es ist sehr wichtig, dass eigentlich unabhängig bleibt. Und natürlich, Kunst ist politisch, aber ja, mit Innovation denke ich, weil es gibt immer diese große Themenkunst, ne? Muss man was Neues finden? Ist das, das habe ich noch nie gesehen, der Wahnsinn, dieses Stück, diese Werk. Und aber eigentlich als Künstler es ist schwierig, sich zu beschäftigen mit, ich muss etwas neu rausfinden, weil ich als einzelne Menschen, was ich kreiere und was ich sage, auch wenn ich würde versuchen, etwas zu replizieren, wurde eine Version von und eine einzigartige Version von. Und deswegen schon ein Schritt nach vorne. Und das sollte man auch glauben, dass ja, das muss man nicht das neu suchen, aber eigentlich, was in dich drinne ist. Weil wenn etwas neu kommt, es ist immer die Entwicklung von etwas. Es ist nicht, dass jemand kommt und bringt was Neues. Genau, es ist immer ein Prozess. Es ist total schwierig zu sagen, okay, ab dem Moment, der Künstler hat diese innovative Farbe gebracht. Ne? Das sind die Wissenschaftler, die das machen, weil die müssen irgendwie was schreiben und es muss irgendwie eine Reihenfolge, ein Datum finden. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, es ist immer ein Prozess. Und in dem Moment, wo ankommt, es ist eine neue, fängt schon wieder an.
Geht schon wieder weiter.
Genau. Also deswegen, und Kunst muss auf jeden Fall so sich entwickeln.
Also auf jeden Fall sehr tiefsinnige, zum Nachdenkende Antworten. Jetzt kommt ja immer unsere Frage, jetzt habt ihr euch kennengelernt, was gäbe es für Anknüpfungspunkte, wo ihr sagt, ja, das macht Sinn zusammen. Das wäre eine gute neue Idee.
Also ich finde es super spannend, um einfach auch zu erfassen, wie eben auch so die zwischenmenschlichen Erfahrungen sind, ja, in einer Hochleistungsorganisation, wie ich jetzt eine Choreografie, eine Aufführung für sich jetzt verstehe. Insofern finde ich, glaube ich, ist da auch viel Potenzial zu lernen. Ja, was klappt denn beispielsweise bei euch gut, was man wiederum vielleicht auch in andere Organisationen, beispielsweise etwa in der Pflege, ja, im Hotelgewerbe, im E-Commerce, also über alle Branchen hinweg. Was kann man sich davon abgucken vielleicht? Ja, wie machen das denn die Profis? Das finde ich äußerst spannend, ja.
Ja, und von meiner Seite ist super schön, aber auch beruhigend zu wissen, dass so Profi gibt, die so auf ein Niveau über diese Thema sich beschäftigen und richtig ernst entwickeln. Und
das ist da auch ein Prozess, dass sich das genauso weiterentwickelt. Dann kommt unsere letzte Frage immer: Ist es ein Match? Werdet ihr euch wiedersehen?
Ich werde auf jeden Fall weiter Fragen haben und möchte ich gerne mehr wissen von was du machst. Auf jeden Fall.
Ja, das kann ich auch nur sehr zurückgeben. Ja, also ich hoffe, dass wir da vielleicht auch wieder, dass ich vielleicht auch mal die Chance habe, auch mal die Choreografien zu begutachten mit meinem Laienwissen. Also insofern sehr, sehr gerne. Ja, würde mich sehr freuen.
Ab ins Theater. Dann sagen wir Dankeschön, Alessandra Corti und Tim Kleber, dass ihr hier zu Gast wart. Und wir laden alle Zuhörenden ein, natürlich noch die Geschenke auf Social Media sich anzugucken. Und dann sagen wir hier Tschüss, ziehen uns zurück und dann gehen die Gespräche hier weiter. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Dankeschön.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind-Date-Gäste bei Gemischte Tüte.